Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute Nacht hat sich fürs Erste die Zukunft der skandalgebeutelten Effenberg Bank entschieden. Wir blicken da auf die aktuellen Entwicklungen. Außerdem klären wir, warum Timing am Aktienmarkt so entscheidend ist und was Sie dazu wissen müssen. Heute ist Mittwoch, der 27. März und ich bin Nele Domen. Dubiose Geschäfte, teils mit Kriminellen, 280 Millionen Euro Verlust. Die Effenberg Bank, die eigentlich thüringische VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden heißt, taumelt im Chaos. Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat einen Sonderbeauftragten geschickt, der interimsmäßig die Geschäfte führt und auch einen Sanierungsplan erarbeitet. Doch gegen genau den, die BaFin und den Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken, laufen einige Mitglieder der Genossenschaftsbank Sturm. Sie wittern nämlich einen Komplott. Der ganze Konflikt hat sich dann heute Nacht bei einer außerordentlichen Generalversammlung entladen. Auf welche Seite sich die rund 1400 Mitglieder vor Ort gestellt haben, das berichtet mein Kollege Vinzenz Neumeier, der dabei war. Mit Finanzreporterin Elisabeth Atzler spreche ich außerdem darüber, was das Ganze für die anderen Genossenschaftsbanken in Deutschland bedeuten kann. Außerdem sprechen wir über das Timing am Aktienmarkt. Kennen Sie vielleicht FOMO, also the fear of missing out? Ja, die Angst, was zu verpassen, ist definitiv ein ständiger Begleiter am Aktienmarkt. Timing ist schließlich alles. Und eine Berechnung des Handelsblatt zeigt jetzt in aller Deutlichkeit, wie sehr das stimmt. Denn wenn Sie in den vergangenen 37 Jahren nur an 50 Tagen im DAX investiert gewesen wären, also an den entscheidenden 50 Tagen, hätte das vollkommen gereicht, um den Gewinn von 1700% mitzunehmen, den der DAX in dieser Zeit seit 1988 erreicht hat. Ja, was Anlegerinnen und Anleger daraus ableiten können und zu welcher auch radikalen Maßnahme Experten raten, das bespreche ich mit dem Handelsblatt-Teamleiter für Geldanlage und Märkte, Andreas Neuhaus. Vorher aber wie immer unser Blick auf die Märkte und da habe ich heute Peter Köhler in der Leitung. Hallo Peter.
Hallo Nele.
Peter, der DAX steuert ja immer neue Rekorde an. Langsam ist das gar nichts Besonderes mehr. Und gibt es da eigentlich keine Ängste vor einem Rückschlag?
Also zumindest heute, am Mittwoch, sah es nicht danach aus, als ob es große Bedenken gibt. Vor dem langen Osterwochenende blieben die Aktienanleger in Europa weiter in Kauflaune, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und der DAX, ja, der hat wirklich bei 18.512 einen neuen Rekord markiert. Und der hatte ja erst am Vortag die Marke von 18.400 Zählern geknackt. Also es ist wirklich so, dass der sich in neue Dimensionen bewegt. Und die Anleger haben eigentlich auch gar keine fundamentalen Begründungen mehr, warum es nach oben geht, sondern im Moment ist einfach die Stimmung freundlich und die Kaufbereitschaft hoch. Und man muss sich mal in Erinnerung rufen, also seit Mitte Januar ist der DAX jetzt um mehr als 2000 Punkte gestiegen.
Ja, Wahnsinn.
Das ist ein Plus von 12% in 10 Wochen. Und das, muss man sagen, deutet natürlich schon auch darauf hin, dass es mal eine größere Verschnaufpause geben könnte.
Mhm. Was könnte denn die Kurse in den kommenden Tagen so bewegen? Was hast du da im Blick?
Man wird vor allen Dingen in die USA gucken. Da kommen am Donnerstag neue Konjunkturdaten, zum Beispiel der Einkaufsmanagerindex und auch die Messung des Verbrauchervertrauens. Also da kann man schon mal erste Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft ablesen. Außerdem gibt's fürs vierte Quartal das Wirtschaftswachstum. Da wird ein Plus von 3,2% erwartet. Also die US-Wirtschaft ist schon bärenstark im Vergleich zu Deutschland beispielsweise. Und dann aber kommen am Freitag die persönlichen Konsumausgaben und da guckt die US-Notenbank vor allen Dingen hin, weil die erwarten sich dann immer einen Hinweis, wie sich die Inflation entwickeln könnte. Und das ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Alle warten ja jetzt drauf, dass die Zinsen auch wirklich gesenkt werden. Bisher sind es ja nur Erwartungen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, vollkommen wurscht, ob das Juni oder Juli ist. Hauptsache, es wird gesenkt und deshalb klettern die Kurse immer weiter.
Deshalb dieser blanke Optimismus. Sehr schön. Die Aktien, wenn wir jetzt mal auf Einzelwerte schauen, die Aktien von der Deutschen Bank und die von H&M waren heute besonders gefragt. Warum war das denn so?
Ja, da gab es Hochstufungen von Analysten und das hat dafür gesorgt, dass die deutsche Bankaktie zumindest zeitweise auf den höchsten Stand seit mehr als 6 Jahren geklettert ist. Da gab es ein Plus von 3,3% auf 14,68 Euro. Und damit gehörten die schon zu den DAX-Gewinnern heute, zu den Großen. Hintergrund war, dass die US-Bank Morgan Stanley, die hat die Aktien auf Übergewichten gesetzt und hat das Kursziel auf 18 Euro angehoben. Ja, und bei H&M, da ging es richtig rund. Der Titel des zweitgrößten börsennotierten Modehändlers der Welt hinter der Zara-Mutter Inditex, die legten heute um mehr als 16% zu.
Hui.
Und das war ganz einfach so, dass das Betriebsergebnis zum Jahresanfang hat halt die Erwartungen der Analysten übertroffen und war wohl über alle Sparten einfach eine gute Bilanz. Und da haben die Analysten gesagt, ja, die Aktie hat wirklich im Moment einen Lauf.
Ja, lass uns doch nochmal zum Schluss auf die Rohstoffe schauen. Am Warenterminmarkt hat sich Kakao stark verteuert. Was ist denn da los?
Ja, es ist ein bisschen ein Phänomen, dass im Moment doch fast alle Märkte steigen. Also wir haben sowohl bei Aktien, es gibt bei Anleihen auch keinen Rückschlag und bei den Warenterminmärkten geht es auch nach oben. Und kurz vor Ostern haben die Kakaopreise sich auf Rekordhöhe bewegt. Der Terminkontrakt in London, der kletterte um bis zu 0,4% auf 7.645 Pfund Sterling je Tonne. Und das war ein neuer Rekord, ja. Und jetzt ist es so, jetzt sagen halt die Experten im Markt, wer jetzt keine ausreichende Lagerhaltung betrieben hat, der muss sich zu wirklich jedem denkbaren Preis eindecken, um eben zu vermeiden, dass er die Produktion anhalten muss.
Und liegt das an den ganzen Osterhasen, die jetzt gekauft werden? Oder?
Ja, das sind wahrscheinlich auch technische Faktoren.
Okay.
Also ich denke mal, jetzt wäre es wahrscheinlich zu spät, um die Osterhasenproduktion anzuwerfen.
Das stimmt wohl.
Aber man muss sehen, was wirklich ein guter Hinweis ist, nochmal auf die Schokohasen. Denn einzelne Firmen haben die Preise in diesem Jahr um bis zu 20% angehoben. Und da kann man sehen, von der Rohstoffseite her gibt es schon auch Inflationsdruck.
Lieber Peter, vielen Dank für deinen Marktbericht heute und schöne Grüße nach Frankfurt.
Danke.
Und für Sie an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Aber orchestriert, aus welchem Grunde?
Damit nichts daneben geht, sondern genau das gemacht wird, was man auch versucht, nämlich die Bank in eine Situation zu bringen, wo sie früher oder später, jetzt wahrscheinlich eher etwas später, fusioniert werden kann zu einer größeren Einheit, die leichter zu kontrollieren ist.
Das, was Sie da gerade gehört haben, ist die sehr spezielle Position des FDP-Bundestagsabgeordneten Gerald Ulrich. Der sagt, die Finanzaufsichtsbehörde BaFin und der Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken hätten sich in gewisser Weise verschworen. Die gestrige Generalversammlung sei orchestriert, um die Effenberg-Bank abzuwickeln. Es gibt aber auch eine ganz andere Lesart auf der anderen Seite. Die Bank hat 280 Millionen Euro Verlust gemacht. Scheingewinne, Bilanzkosmetik und hochriskante Geschäfte ohne hinreichende Risikoabdeckung. All das steht jetzt im Raum. Und es deutet auch einiges darauf hin, dass es enge wirtschaftliche Verflechtungen mit Kriminellen und auch mit einem Rotlichtboss aus dem Rockermilieu gibt. Die Konsequenz von all dem ist, die Bank ist ein Sanierungsfall. Die Anteile von 18.000 Genossinnen und Genossen stehen auf dem Spiel. Gestern Nacht dann der Showdown. In der Versammlung stand der BaFin-Beauftragte und Interimschef Christian Gervais etlichen Genossenschaftsmitgliedern gegenüber, die ihn und seinen Sanierungsplan loswerden wollen. Wie die Versammlung abgelaufen ist, was aus der Bank jetzt wird und was das Ganze für andere Genossenschaftsbanken bedeuten kann, Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Vinzenz Neumeier aus dem Investigativteam und mit unserer Finanzkorrespondentin Elisabeth Atzler. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Also Elisabeth, ich erreiche dich in unserem Frankfurter Studio, wenn ich das richtig sehe. Und Vinzenz, du sitzt doch heute noch in Erfurt im Hotel, richtig?
Ja, das stimmt. Ich bin gerade noch hier.
Genau. Vinzenz war nämlich gestern Abend bis heute Morgen um 5 Uhr bei der Generalversammlung der Bank. Dazu kommen wir auch gleich. Aber lass uns doch erstmal noch die Hintergründe ein wenig anschauen. Vinzenz, der Vorstandschef Stefan Siebert musste im November vergangenen Jahres gehen. Aus welchen Gründen denn eigentlich? Was genau kam da ans Licht?
Also erstmal, er ist zurückgetreten von sich aus und seitdem ist er offenbar krankgeschrieben. Was ihn allerdings nicht davon abgehalten hat, gestern auf der Versammlung zu sein. Ich habe mich da ein bisschen gewundert, wie man krank sein kann und gleichzeitig in der Öffentlichkeit auftritt. Aber nun gut, das ist sein Geheimnis. Also gegen Herrn Siebert liegen schon länger relativ zahlreiche und schwerwiegende Vorwürfe vor. Unter anderem ermittelt die Staatsanwaltschaft Meiningen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen ihn. Aber was wohl im Herbst 23 dann wohl das Fass floskelhaft zum Überlaufen gebracht hat, waren eben diese sehr großen Verluste, die sich da aufgetürmt hat und dass man eben Hilfe gesucht hat bei Externen, bei dem BVR-Sicherungsinstitut.
Elisabeth, die Anteile von rund 18.000 Genossinnen und Genossen stehen ja auf dem Spiel. Und dabei versprechen Genossenschaftsbanken ja eigentlich, selbst bei Insolvenz, alle Einlagen ihrer Kundinnen und Kunden zu sichern. Was ist denn jetzt genau der Rettungsplan für diese VR-Bank und unter welchen Bedingungen kann die Rettung funktionieren?
Ja, dass die Genossenschaftsanteile womöglich wertlos werden, das in der Tat war die Frage oder stand auf dem Spiel, ist aber jetzt abgewendet mit dem Ausgang der Generalversammlung der Bank heute Nacht, ja, oder gestern Nacht, wo Vinzenz eben auch so lange war, darüber reden wir bestimmt gleich noch. Es war aber tatsächlich ein wirklich Sonderfall, dass die Bank, also der neue Bankvorstand, die Nachfolger von Herrn Siebert gesagt haben, im schlimmsten Fall könnten die Genossenschaftsanteile wertlos werden. Ja, also ein Teil des Eigenkapitals der Bank. Denn eigentlich retten sich Genossenschaftsbanken immer gegenseitig, wenn mal eine Bank in Schieflage gerät. Ja, und auch hier bei der VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, die wir ja gerne auch Effenberg-Bank nennen, springt jetzt die Sicherungseinrichtung der Genossenschaftsbanken auf, des BVR, ihres Branchenverbandes und rettet die Bank, sichert die Verluste ab und damit auch die Einlagen und eigentlich auch die gesamte Bank. Ja, normalerweise fusioniert dann eine angeschlagene Bank mit einer anderen. Die Einlagen sind komplett gerettet. Das ist das große Versprechen der Volks- und Raiffeisenbanken, übrigens auch der Sparkassen, die sie von anderen Banken abhebt. Ja, und hier stand jetzt im Raum, werden trotzdem die Anteile wertlos. Aber nachdem, so wie es gestern ausgegangen ist, scheint auch das abgewendet zu sein.
Aber genau das ist ja ein wichtiger Punkt, weil es gab ja durchaus Personen wie der ehemalige Landrat Peter Heimrich oder der frühere thüringische Finanzminister Andreas Trautwetter, die sich eigentlich gegen diesen Sanierungsplan ja ziemlich vehement gestemmt haben. Und das ist, glaube ich, auch der Kern dieser Showdown-Dynamik gestern bei der Versammlung gewesen, weil einige halt etwas gegen diesen Plan hatten, gerettet zu werden. Das klingt eigentlich ziemlich paradox. Vinzenz, erklär uns doch mal kurz, was da los war.
Also man muss die Logik so verstehen. Prinzipiell hat weder Herr Heimrich noch Herr Trautwetter oder eine andere Person in diesem Umfeld irgendwas dagegen, dass die Bank gerettet wird. Also diese Personen sagen allerdings, die Rettung kommt ihnen suspekt vor, weil sie hegen den Verdacht, dass hinter dieser Rettung ein Komplott stecken könnte, des BVR und der BaFin, also der Behörde und des Bundesverbands der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und zwar mit dem Ziel, diese erfolgreiche Genossenschaft quasi erstmal schlecht zu machen und dann womöglich an Immobilien oder andere Wertgegenstände zu gelangen, und zwar zu relativ günstigen Preis.
Darf ich da mal kurz rein und nachfragen, weil das klingt jetzt auch schon alles ein bisschen schwurbelig. Also wir haben ja doch ein paar Fakten, wie zum Beispiel den Verlust von etwa 280 Millionen Euro, windige Immobiliengeschäfte und ja Verstrickungen mit Personen, die man durchaus als, ich sag mal, dubios bezeichnen könnte. Also zum Beispiel ein Rocker aus dem Rotlichtmilieu. Das sind ja jetzt auch alles keine aus der Luft gegriffenen Vorwürfe, die da im Raum stehen. Oder fehlen da die Beweise?
Na, man muss Folgendes sagen. Also ein ganz großer Teil des Verlustes kommt aus dem Immobiliengeschäft. Und Immobilien kann man ja auf- oder abwerten. Und das machen in der Regel Gutachter. Und jetzt sagen diese Menschen, die Aufwertung war richtig unser Gutachter hat Recht und der gegnerische Gutachter, der hat Unrecht. Dementsprechend ist es eine künstliche Abwertung. Quasi man rechnet alles quasi künstlich schlecht. Und dieses Narrativ ist in sich nicht unstimmig. Also die uns folgenden Hinweise deuten darauf hin, dass es falsch ist, in allen gesprochen. Mhm. Aber diese Geschichte an sich kann man schon erzählen. Die verfängt relativ gut.
Okay, und wie gut hat sie denn gestern verfangen? Also was sagen denn die anderen Mitglieder und wie war die Position derer, die sich gegen den Sanierungsplan stellen?
Also ich nenne sie mal die Rebellen.
Ja.
Die haben schon ordentlich auf die Pauke gehauen, das kann man nicht bestreiten. Also Herr Trautvetter hat da das Wort ergriffen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Herr Ulrich hat auch das Wort ergriffen. Der hat da das Wort Orchestrierung verwendet und hat gesagt, ja, also wir werden es euch zeigen. Liebe Genossen, lasst euch keine Angst einjagen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also quasi erstmal abwarten und schauen und nicht dieses Horrorszenario quasi dem Vertrauen. Allerdings muss man sagen, dass eine relativ große Mehrheit der dort versammelten Genossen, es waren über 1000, die haben dem BVR, dem Herrn Gervais und der BaFin geglaubt und deren Maßnahmen durch die Bank eigentlich alle abgesegnet.
Einer, der ja auch sehr gegen die BaFin und den BVR gewettert hat, ist das FDP-Bundestagsmitglied Gerald Ulrich. Vinzenz, ist das nicht etwas kurios, dass da von so einer Person so wenig Vertrauen in eine der Rechts- und Fachaufsicht des Finanzministeriums unterstellte Institution wie der BaFin vorliegt?
Naja, also Herr Ulrich hat natürlich wie jeder andere Mensch eine Meinung, die darf er auch haben. Aber ja, der hat schon ordentlich ausgeteilt. Man muss wissen, die BaFin war ja auch da bei dieser Versammlung. Also ein Vertreter war da, hat auch gesprochen. Die BaFin hat dann Rederecht qua Gesetz. Und Herr Ulrich hat dann gekontert, liebe BaFin, also erstmal, ihr macht ja allen Angst, überhaupt nicht gut, gefällt mir nicht. Und zweitens, wenn ihr mal so genau hingeschaut hättet bei Wirecard, wie hier bei der Effenberg Bank, dann hätten wir das ganze Schlamassel nicht. Und da gab es dann auch Applaus aus den Reihen der Genossen. Zwar nicht von allen, aber schon von vielen. Ja, also vielleicht noch zum Hintergrund Herrn Ulrichs, also der ist jetzt im Bundestag. Der ist aber eigentlich Unternehmer. Und ihn und die Bank, da gibt es eine relativ lange Historie, kann man sagen. Also der damalige Bankchef, der Herr Siebert, der hat wohl die Firma Herrn Ulrichs 2008, der hat ihm ziemlich geholfen in der Finanzkrise. Und seitdem, sagt Herr Ulrich auch ganz offen, ist er dem Bankchef relativ verbunden und der Bank. Und deshalb wollte er auch Aufsichtsrat werden, wurde aber nicht gewählt.
Okay, mich würde ja schon dann sehr interessieren an dieser Stelle, was Bundesfinanzminister Christian Lindner, ebenfalls FDP, zu diesem Bundestagsmitglied sagt. Aber naja, das müssen wir an anderer Stelle klären. Das heißt, Elisabeth, die Rettung der Bank, also der Sanierungsplan, kann jetzt erstmal so fortgesetzt werden wie ursprünglich angedacht?
Genau, das wird jetzt so weitergehen und es sieht alles danach aus, als ob wie immer, also es ist auch noch nie passiert, dass Einlagen bei einer Genossenschaftsbank wertlos wurden, dass die Einlagen komplett gerettet werden und auch die Genossenschaftsanteile wertvoll bleiben und nicht wertlos werden, als ob alles seinen geregelten Lauf geht.
Die ganze Geschichte ist ja schon auch recht wild, auch diese ja Revolte gegen die BaFin und den BVR, alles jetzt da keine besonders dubiosen Institutionen, würde man meinen. Was kann das Ganze denn für den gesamten Sektor der Genossenschaftsbanken noch bedeuten?
Also das war wirklich schon eine Sache, auf die alle geschaut haben, ja, auch mit Sorge geschaut haben. Zum einen war jetzt die Effenberg Bank wirklich über Wochen, das Handelsblatt hat ja auch viel drüber berichtet, in den Medien, in den Schlagzeilen, ja, das ist schlecht für den Ruf. Und wenn es jetzt dazu gekommen wäre, dass zumindest die Anteile von Mitgliedern, ja, die Mitglieder sind ja die Eigentümer der Genossenschaftsbanken, wertlos gewesen worden wären, das wäre wirklich ein Präzedenzfall gewesen.
Ja.
Das hätte ja auch Zweifel angebracht und es wären Zweifel aufgekommen, ob sich die Banken wirklich gegenseitig retten, wenn sich die Rebellen, wie Vinzenz sie nennt, durchgesetzt hätten, auch noch an einer anderen Stelle, nämlich, dass wenn die Bank jetzt Immobilien verkauft, die ja wahrscheinlich viel, viel weniger wert sind, als die Bank früher behauptet hat, dass die Generalversammlung jedem Immobilienverkauf zustimmen müsste, dann wäre also der Sanierungskurs in Gefahr und letztlich auch die Frage, ob die Bank komplett und damit alle Einlagen gerettet werden können. Und das wäre ein ganz, ganz großes Problem für die Genossenschaftsbanken gewesen, die Also es ist ein Teil des Selbstverständnisses, ein Teil des großen Versprechens, alle Einlagen werden gerettet. Und deswegen gab es auch schon gewisse Unruhe im Sektor. Ja, das war hier halt so, dass einige wenige Mitglieder, die Rebellen waren ja nicht diejenigen, haben wir jetzt gesehen, die die Mehrheit stellen, dass einige wenige Mitglieder für so viel Unruhe und Unsicherheit bei einer Genossenschaftsbank sorgen können.
Vielleicht noch ganz kurz zum Namensgeber oder diesem Interimsnamen Effenberg Bank. Stefan Effenberg ist ja 2018 geholt worden, um ein Firmenkundenkompetenzteam Fußball bei der Bank aufzubauen. Jetzt ist er rausgeworfen worden, da die Sparte nicht weiterverfolgt werden soll, wogegen er klagt. Wie geht's denn da weiter, Elisabeth? Wie lange können wir die Bank noch Effenberg Bank nennen?
Ja, bis Herr Effenberg wirklich nicht mehr da ist und der Gerichtsprozess vorbei ist, würde ich sagen, kann man es noch Effenberg Bank nennen. Denn die Bank ist eigentlich damit auch wirklich bundesweit schon bekannt geworden. Das war 2018, da wurde bekannt, dass sie Effenberg angeheuert hat, ja, und dieses ungewöhnliche Fußballgeschäft gemacht hat. Also eine Weile können wir den Namen vielleicht noch verwenden, der so schön verfängt. Und es ist übrigens ganz interessant, die Fußballgeschäfte waren nicht das, was die Bank ins Wanken gebracht hat. Ja, man könnte es ja denken, aber das war sozusagen, gehörte noch zum besseren Teil.
Alles klar. Ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr uns das Ganze ein wenig eingeordnet habt. Und auch Vinzenz, dass du dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast. Ich danke euch sehr für eure Eindrücke und bis bald.
Ciao.
Danke, ciao.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und da, wie schon gesagt, Timing ja alles ist, geht es jetzt direkt weiter mit unserem Schwerpunktthema. Und damit herzlich willkommen Andreas Neuhaus. Hallo Andreas.
Hallo Nele.
Andreas, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es hätte gereicht, wenn ich seit 1988 an nur 50 Tagen Aktien im DAX gehandelt hätte. Also vorausgesetzt, ich wäre damals schon geboren.
Ja, Nele. Das hört sich echt total verrückt an. Und ich konnte es auch selbst nicht glauben, als ich das ausgerechnet habe. Aber es ist tatsächlich so. Wenn du nur an den 50 Handelstagen im DAX investiert gewesen wärst, ne, wo die Gewinne am höchsten waren, prozentual, hättest du einen höheren Gewinn erzielt, als wenn du an allen 9000 Handelstagen investiert gewesen wärst, die es ja mittlerweile gibt. Du hättest übrigens auch nicht am 1.7.1988 anfangen müssen, sondern erst am 17. Oktober 1989, also etwas mehr als ein Jahr später. Hätte mir aber auch nicht so viel gebracht, da wäre ich auch erst 5 gewesen.
Okay, nicht so ideal. Aber sag mal, welchen Gewinn hätte ich denn gehabt mit diesem Timing, also 50 Tage in 37 Jahren?
Ja, also wenn du damals am ersten Tag 1.000 Euro investiert hättest und dann wärst du rein und danach wieder raus und beim nächsten guten Tag wieder rein, ne, und so weiter und so fort, dann wären daraus heute knapp 19.000 Euro gewesen. Also eine Rendite von 1.800%.
Das klingt, als hätte ich einiges verpasst.
Und nicht nur du.
Ja. Wenn wir jetzt mal kurz in die andere Richtung denken, was hätte ich denn verloren, wenn ich nur die 10 besten Handelstage in jedem Jahr verpasst hätte? Also nennen uns doch mal ein paar Beispieljahre.
Okay, also da wäre ich dann nicht investiert gewesen, ne?
Genau, ja, richtig. Ja, also
ja.
Wenn.
Ja. Okay, jetzt wird es nämlich richtig bitter. Denn nehmen wir mal 2023, ne? Vergangene Jahr liegt noch nicht so weit zurück. Erinnern wir uns bestimmt alle dran. Das war ein super Börsenjahr. Wir hatten zwar eine Korrektur im Spätsommer bzw. im Herbst, aber ansonsten sind die Kurse nur gestiegen. Ne? Und am Jahresende hatten wir ein Plus von 20%. Was sollen da 10 Tage schon groß ausmachen, oder? Tja, Pustekuchen. Wenn du nur die 10 besten Tage daraus nimmst, bleibt ein Plus von den 20%, bleibt ein Plus von 0,6%. Und das ist jetzt kein Sonderfall oder so. Ganz krass war zum Beispiel das Jahr 2003. Da ist der DAX im Jahr um 37% gestiegen insgesamt. Wenn du aber die 10 besten Handelstage rausgerechnet hättest, hast du ein Minus von 17%. Und so zieht sich das echt in der Auswertung durch. Ne? Im Schnitt machst du ohne die 10 besten Tage statt 9% Gewinn, im Jahr ein Verlust von 19%.
Da muss ich kurz nachfragen, sag mal, diese 9% Gewinn jährlich, das ist welcher Wert?
Ach sorry, also wenn du seit Auflage des DAX im Juli 1988 durchgängig im Index investiert gewesen wärst, dann hättest du pro Jahr im Schnitt einen Gewinn von 9% gemacht.
Okay.
Da kommen die 9% her.
Verstehe. Also man sieht sehr deutlich, es gibt viel zu verpassen, also diese Diskrepanz zwischen den Gewinnmöglichkeiten und dem, was dagegen dann steht, ist schon sehr, sehr groß. Erklär uns aber doch nochmal kurz, wie genau sah denn eigentlich diese Analyse aus, die ihr angestellt habt? Wie seid ihr denn darauf gekommen?
Okay, das wird jetzt ein bisschen peinlich.
Oh ja, bitte.
Wir haben den DAX in seine einzelnen Jahre unterteilt und dann die besten und schlechtesten Tage herausgefiltert. Und die habe ich dann aus der Performance herausgerechnet. Dabei habe ich erstmal einen naiven Rechenfehler gemacht, muss ich sagen.
Mhm.
Und ein Analyst hat mir dann erklärt, wie ich das richtig rechnen muss.
Sehr schön, schön, dass du so ehrlich bist.
Ja,
hier.
Und an
so
dieser Stelle vielen Dank an Pascal Kielkopf von HQ Trust. Und dann haben wir die Rechnung halt wiederholt.
Okay.
So. Und das Verrückte ist jetzt, ich dachte erst, Mist, ich habe mich verrechnet, die Geschichte ist tot, ne?
Ja.
Tatsächlich war das richtige Ergebnis aber noch krasser als meins.
Ah, okay. Das ist ja nicht das, womit man rechnet, wenn man denkt, ich habe mich verrechnet, ich habe die Geschichte vielleicht damit gekillt, sondern dass es dann noch drastischer ist. Nicht schlecht. Also, und drastisch bedeutet ja in dem Fall, die These ist, um das nochmal vielleicht klar zu haben, wer die wichtigsten Handelstage verpasst, und das sind ja nun wenige, wirklich sehr, sehr wenige, in 37 Jahren 50, wie du gesagt hast, der verpasst einfach ordentlich viel Rendite. Kurze Zwischenfrage, betrifft das denn auch andere Indizes oder wie sieht es da aus? Oder ist das eine Besonderheit des DAX?
Also ich kann das jetzt nicht für alle sagen, aber zumindest bei zwei ganz wichtigen ist es ähnlich. Beim S&P 500, also dem größten Börsenindex in den USA, und beim MSCI World. Also das ist der Weltleitindex über 23 Industrienationen bildet er ab. Und auf den werden ja wahrscheinlich ganz viele kennen. Da laufen auch ganz viele ETFs drauf. Also bei den beiden ist es ähnlich in der Tendenz.
Okay. Vielleicht jetzt mal einmal so ein Bottomline. Was nimmst du denn jetzt aus dieser Auswertung mit? Was ist dir am eindrücklichsten hängen geblieben?
Also ich hätte niemals, wirklich absolut niemals gedacht, dass das Timing so extreme Auswirkungen hat. Ich hätte vielleicht gedacht, dass du jetzt, also irgendwie so gefühlt, ne, dass du 30% verlierst oder so. Aber nicht, dass das ganze Jahr oder das ganze Jahre vom extremen Plus ins extreme Minus drehen.
Ja. Was sagen denn jetzt Experten? Welche Fehler machen Anleger immer wieder, wenn es um Timing geht?
Also der größte Fehler ist, sagen die, dass Anlegerinnen und Anleger daraus schlussfolgern, oh cool, guck mal, wie viel Gewinn ich mit wenigen Tagen machen kann.
Ja.
Also dass die so rumdenken. Das ist theoretisch ja richtig.
Genau.
Aber wenn du, wenn die Rendite von 250 Handelstagen, ne, im Jahr, die du hast, von 10 Tagen abhängt, hast du eben auch andersrum ein ganz großes Risiko, dass du versuchst, den Markt richtig zu timen und das nicht schaffst. Und dabei verpasst du dann die besten Tage. Und dann hast du eben eine viel schlechtere Performance.
Weil genau das ist ja der Punkt. Also die Tage voraussagen zu können, welche jetzt die stärksten sind. Ist es wirklich vorbei? Ist es morgen vorbei? War es gestern schon vorbei? Das ist ja die große Schwierigkeit.
Ja.
Was ist denn jetzt die Maßnahme, die Experten empfehlen, um damit umzugehen?
Ja, ich habe ja einerseits mit Fondsmanagern gesprochen, andererseits auch mit Professoren und Verbraucherschützern. Also im Prinzip gibt es zwei Ansätze, die sie mir gesagt haben, ne, die vielleicht auch für Privatanleger umsetzbar sind und nicht nur für Vollprofis. Der eine ist, dass du die richtig turbulenten Tage meidest. Denn häufig liegen die extrem guten und die extrem schlechten Tage ganz nah beieinander, also in einem Zeitfenster. Und die Tage wiederum sind häufig, wenn die Kurse im Trend fallen. Das heißt, wenn du früh genug den Absprung schaffst, schneidest du besser ab als der Markt. Denn das Kuriose ist, wenn du die 10 besten Tage im Jahr verpasst und die 10 schlechtesten, dann schneidest du besser ab, als wenn du das ganze Jahr investiert gewesen wärst. Die schlechten Tage machen also so viel kaputt, also sogar mehr kaputt, als die guten wieder reinholen. Und die durchschnittliche Performance, die steigt dann von 9% auf 12% im Jahr. Also eine Outperformance von einem Drittel.
Ja. Gibt's denn Anhaltspunkte, wann solche turbulenten Tage starten?
Also das ist wirklich das Problem, ne? Und extrem schwierig. Ist nichts für Anfänger, sonst wird es auch jeder machen.
Mhm.
Also auffällig ist, dass viele Extremphasen sich abspielen, wenn der DAX unter seiner 200-Tage-Linie liegt.
Und bei der 200-Tage-Linie vielleicht nochmal kurz die Erklärung, was ist das?
Also die 200-Tage-Linie bildet den gleitenden Durchschnitt des DAX ab. also in diesem Zeitraum der 200 Tage. Also die Linie zeigt damit den langfristigen Trend an. Wenn der DAX über der Linie liegt, dann haben wir einen Aufwärtstrend und darunter einen Abwärtstrend. Das hört sich jetzt ein bisschen nach Hokuspokus an, aber das ist wirklich ein bewährter Indikator. Im Oktober 2022 zum Beispiel, als die Stimmung so richtig mies war, da ist der DAX über die 200-Tage-Linie gestiegen. Und mein Kollege Jürgen Röder, der bei uns die Marktberichte schreibt, der hat mir damals gesagt, so, jetzt dürfte wir aus dem Gröbsten raus sein. Und ich habe ihm gesagt, nee, niemals. Ne? Hab total vehement widersprochen, aber er hat damals recht behalten mit dieser 200-Tage-Linie als Indikator. Aber das ist halt einer von vielen Indikatoren. Ne? Die Bewertung, Stimmung etc. Das ist halt viel Arbeit, sich da reinzufuchsen und gibt halt keine Abkürzung. Ne? Also deswegen eher was für ambitionierte Privatanleger, die halt sich, ja, für die das auch ein Hobby ist, ne?
Total. Und gerade aber auch vielleicht für Anfänger nochmal so Daytrading und so weiter, das ist ja jetzt auch nicht das Einfachste der Welt. Was gibt's denn noch vielleicht für einen Ansatz, der ein bisschen, ich sag mal, einsteigerfreundlicher ist?
Genau, das sind dann eher Professoren und Verbraucherschützer. Das ist dann die Radikallösung. Sie sagen einfach, vergiss das Timing, den perfekten Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt, den findest du eh nicht,
ja.
Dann investiere einfach langfristig und zieh dein Ding durch. Ne, dann bleibt man halt auch in schwierigen Phasen wie der Corona-Pandemie oder im Ukraine-Krieg, bleibst dann auch investiert und auf lange Sicht holst die Verluste dann wieder rein, weil du eben die guten Tage ja dann dabei hast. Mit dem Ansatz machst du dann zwar in schwierigen Zeiten, wie gesagt, bist du voll dabei, aber die Erholung dann, ne, das ist das Entscheidende, dass du da dabei bist. Und wenn du einen langen Anlagehorizont hast, hast du dann wirklich extrem gute Chancen, dass du damit deutliche Gewinne machst. Klar, du schlägst dann nicht den Markt, aber ist jetzt auch die Frage, ob ich das will. Ne? Also du bist deswegen auch nicht in Gefahr, schlechter als der Markt abzuschneiden. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist erstmal das Entscheidende.
Absolut. Das heißt also, die alte Empfehlung, langfristig investieren, sich breit aufstellen, nicht nur auf ein paar Einzelwerte setzen, die gilt eben auch hier wieder an dieser Stelle. Und ganz kurz, was heißt denn genau langfristig? Also für immer und ewig, bis man
also,
den Deckel zumacht? Oder was heißt
was mir gesagt wurde, auf jeden Fall über 5 Jahre, besser 10 bis 15. Ne?
Alles
dass du dann immer, da bist du eigentlich in der Vergangenheit über 100 Jahre immer safe. Ne? Also wirklich eine große Stichprobe.
Alles klar. Andreas, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Viel Rechnen. Gut, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich fand es super interessant und sehr schön, dass du da warst.
Gerne.
Super. Bis bald.
Bis dann.
Das war's schon wieder mit Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann sehr gerne schreiben Sie uns eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch immer über WhatsApp, Telegram und Signal, und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und natürlich bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.